Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen weiter in unserer Reihe durch den ersten Petrusbrief und wir kommen heute zu Kapitel 2, den Versen 13 bis 17. Ich lese aber wegen des Zusammenhangs ab Vers 11, das heißt wir lesen die Verse 11 bis 17. Der Predigttext beginnt dann in Vers 13. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Jetzt unser Abschnitt. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie. Und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, als Lehrer lerne ich so in meinem Schulalltag eine ganze Menge von Schülern kennen. Brave und wilde, freche und höfliche, Sprachbegabte und eher naturwissenschaftlich Begabte, soziale Schüler und eher Einzelgänger, offene Schüler, verschlossene Schüler und so weiter und so fort. Keiner ist wie der andere. Manchmal ist es so, dass ich dann mit so einem Schüler im Unterricht zu tun habe. Meistens ist das dann so einer aus der Kategorie der nicht ganz so einfachen. Und ich merke dann, wie so eine Frage so in meinem Kopf so aufploppt. Der ist also so und so. Wie sind wohl seine Eltern? Was passiert da in meinem Kopf? Fast unwillkürlich ziehe ich Rückschlüsse aus dem Verhalten des Schülers auf seine Eltern. Ja, das ist jetzt nicht, wo ich stolz drauf bin. Das passiert fast automatisch. Ich denke, wir Menschen sind so. Wir sind sehr schnell dabei, aus dem Verhalten eines Einzelnen Rückschlüsse zu ziehen auf seinen Vorgesetzten oder auf die Organisation oder die Gruppe von Menschen, zu der diese Person gehört. Ja, wir denken uns dann, die Gemeinde muss aber seltsam sein, wenn da solche Leute wie der herkommen. Das ist aber eine komische Firma, wenn da Mitarbeiterinnen arbeiten, die so sind. Ja, man kann jetzt lange drüber reden, ist es gut so, dass wir Menschen so sind oder nicht? Interessanterweise setzt unser Abschnitt heute Morgen das einfach voraus. Wir Menschen sind einfach so. Aus dem Verhalten Einzelner ziehen wir Schlüsse auf die Gruppe oder die Organisation oder auf Menschen, die mit dieser Person in Verbindung stehen. Und genauso ist es bei uns Christen und der Welt, die uns umgibt. Wir haben das schon beim letzten Mal gesehen, im letzten Abschnitt, den wir heute mitgelesen haben. Aber dieses Mal führt Petrus das noch genauer aus. Aus unserem Verhalten als Christen ziehen Menschen Rückschlüsse auf uns Christen insgesamt. Also aus deinem Verhalten ziehen Menschen Rückschlüsse auf die Frage, wie sind eigentlich Christen insgesamt? Und sie ziehen nicht nur Schlüsse auf uns als Christen, sondern auch auf unseren König, Jesus Christus. Und aus diesem Grund werden wir heute in unserem Abschnitt aufgefordert, uns aller menschlicher Ordnung unterzuordnen. Vers 13, gleich der erste Vers, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Der Auftrag lautet also, dass du dich jeder menschlichen Ordnung, die über dich gesetzt ist, unterordnest. Und dieser Ausdruck menschliche Ordnung, das ist ja erstmal sehr allgemein. Ja, was heißt das? Aber in der Erklärung danach wird deutlich, dass Petrus hier im Kern eine Gruppe anspricht, der wir uns unterordnen sollen, die er vor Augen hat, nämlich die Regierung. Es geht in Vers 13 dann gleich weiter. Es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten. Petrus spricht hier also ganz genau über die staatlichen Ordnungen. Die staatlichen Ordnungen, die Gott über uns gesetzt hat. Und der eigentlich recht einfach zu verstehende Auftrag und doch nicht so einfach zu verstehende Auftrag lautet: Ordne dich dieser Ordnung unter. Und das ist mein Thema für heute Morgen. Ordnet euch der Regierung unter. Und ich habe 3 Punkte. Ordnet euch der Regierung unter, erstens als Freie und doch als Sklaven. Zweitens grundsätzlich und doch mit Grenzen. Und drittens wegen Menschen und doch wegen Jesus. Ordnet euch der Regierung unter, als Freie und doch als Sklaven. Grundsätzlich und doch mit Grenzen, wegen Menschen und doch wegen Jesus. Ordnet euch der Regierung unter. Das ist ganz klar ein Auftrag. Aber in der Bibel ist es fast immer so, wenn wir irgendeinen Auftrag, einen Befehl, ein Gebot bekommen, dann bekommen wir auch in diesem Abschnitt eine Motivation dafür. Wir werden daran erinnert, was Gott für uns getan hat, bevor wir einen Auftrag bekommen. Denn das biblische Prinzip ist immer, Gott hat uns zuerst erlöst und deswegen, dann dienen wir ihm. Zuerst hat Gott uns gerettet und deshalb folgen wir ihm nach. Und Petrus in seinem Brief geht oft so vor, dass er uns erst an unsere Identität erinnert, wer wir sind und uns dann einen Auftrag gibt. Oft nicht in dieser Reihenfolge, aber Aufträge sind immer verbunden mit einer Erinnerung daran, wer wir durch Gottes Gnade jetzt sind, als Christen. Er sagt uns, wer wir sind, und dann gibt er uns einen praktischen Auftrag für unser Leben. Und die Frage ist, was ist unsere Identität? Bisher hatte Petrus immer wieder im Brief betont, ihr seid heilige Exoten. Insider bei Gott, aber Outsider in dieser Welt. Oder wie es Petrus nur 2 Verse vor unserem Abschnitt in Vers 11 sagt, ihr seid bei Gott Geliebte, in dieser Welt Fremdlinge und Gäste. Und auch in unserem Abschnitt heute erinnert uns Petrus an unsere Identität. Aber dieses Mal wählt er andere Begriffe. Er spricht diesmal nicht von Heiligen und Fremdlingen, sondern Vers 16. Er sagt in den Versen 13 bis 15, zusammengefasst, ordnet euch der Regierung unter. Und dann Vers 16, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Vers 16 erinnert uns wieder an unsere Identität als Christen, wer wir als Christen sind. Und wie gesagt, diesmal sind wir nicht heilige Fremdlinge oder geliebte Gäste, sondern diesmal sind wir freie Knechte. Oder wie man es noch besser übersetzen kann, freie Sklaven. Und das ist mein erster Punkt, ordnet euch der Regierung unter als Freie und doch als Sklaven. Wenn man Vers 16 so liest und ihn vielleicht dann nochmal liest, dann könnte man sich die Frage stellen, weiß Petrus hier eigentlich, was er will? Sind wir jetzt frei oder sind wir Sklaven? Ich meine, ein größerer Gegensatz geht doch überhaupt nicht. Also entweder man ist frei oder Sklave, aber beides zusammen. Was bedeutet das? Genau dieser Gegensatz ist in deinem Leben als Christ Realität. Als Christ bist du gleichzeitig frei und Sklave. Auf der einen Seite bist du frei. Warum? Weil Jesus dich frei gemacht hat. Bevor du Jesus kanntest, lastete der Zorn Gottes auf dir. Du warst bereits für deine Sünde verurteilt. Und dadurch, dass Jesus am Kreuz jetzt deine Strafe getragen hat, stellvertretend für dich, bist du jetzt frei von dem Urteil über deine Sünde. Du bist frei von dem Verdammungsurteil, was über deinem Leben geschrieben stand. Das ist das, wovon Jesus dich frei gemacht hat. Aber er hat dich noch von mehr frei gemacht. Er hat dich auch von der absoluten Herrschaft der Sünde frei gemacht. Bevor du Jesus kanntest, konntest du nicht anders als zu sündigen. Auch jetzt ist die Macht der Sünde in deinem Leben immer noch da. Du spürst sie jeden Tag vermutlich. Du kannst auch kein wirklich sündloses Leben führen, aber du kannst Nein zur Sünde sagen. Du kannst gegen die Sünde kämpfen, du kannst deine Lieblingssünden auch besiegen. Und du bist dazu frei, Gott nachzufolgen. Ja, früher hast du Gott gehasst, du bist vor ihm weggelaufen. Jetzt folgst du ihm nach. Ja, das sieht zwar nicht so aus wie bei einem professionellen 100-Meter-Läufer. Zack, und du folgst ihm nach. Es sieht eher aus wie bei einem Kleinkind, was gerade laufen lernt. Immer wieder mit auf die Nase fallen und wieder aufstehen und dabei vielleicht sogar an Fortschritt verlieren. Aber irgendwie ist die Richtung klar. Durch die Kraft Gottes stehst du immer wieder auf. Du bist ein Nachfolger Gottes. Es sind drei Dinge, die ich mal erwähnen will, wie du durch Jesus jetzt frei bist. Du bist frei von dem Verdammungsurteil, was über deinem Leben stand. Du bist frei von der absoluten Herrschaft der Sünde und du bist dazu frei, ihm jetzt nachzufolgen. Und Menschen auf der anderen Seite, die Gott nicht kennen, die müssen doch ständig Angst haben. Ja, Angst vor dem Tod, Angst vor Gott, Angst vor dem Gericht, Angst vor dem Teufel und seinen Dämonen. Und vor all diesen Dingen brauchen wir als Christen keine Angst zu haben, denn durch Jesus sind wir von all diesen Ängsten frei. Geistlich gesprochen, im übertragenen Sinne, können wir durchatmen und aufatmen. Frei. Endlich frei. Wenn wir jetzt so nachgedacht haben, was bedeutet es, dass wir frei sind, dann ist dir vielleicht ein Gedanke gekommen. Nämlich der Gedanke, bedeutet Freiheit nicht eigentlich was anderes? Bedeutet Freiheit nicht eigentlich, dass ich tun und lassen kann, was ich will? Das ist doch Freiheit, oder? Nein. In der Bibel meint Freiheit niemals, dass ich tun kann, was ich will. Und deswegen schreibt Petrus auch in Vers 16, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte oder besser übersetzt wirklich als Sklaven Gottes. Du bist nicht nur frei, Gott zu dienen, frei von dem Urteil über dein Leben und frei von der bedingungslosen Herrschaft der Sünde, du bist auch Sklave. Durch sein Blut hat Jesus die Strafe für alle deine Sünden bezahlt, aber er hat dich auch erkauft. Du gehörst jetzt nicht mehr dir selbst oder irgendwelchen Mächten in dieser Welt, du gehörst jetzt ihm. Du bist ein freier Sklave Gottes. Und das bedeutet, dass du dich in deinem Leben ihm als König unterordnen musst. Dass du ihm gehorchen musst. Wie Petrus in Vers 16 sagt, deine Freiheit sollst du jetzt nicht für böse Dinge nutzen, also für Dinge, die du dir so ausdenkst und wo du denkst, das ist vielleicht was Gutes, sondern du sollst sie als Sklave Gottes gebrauchen. Die amerikanische Stadt New Orleans im Süden der Vereinigten Staaten Mitte des 19. Jahrhunderts. In diese Stadt kam ein Engländer, der gerade aus Kalifornien zurückkam. Und in Kalifornien herrschte damals der Goldrausch. Und dieser Engländer, der hat es so richtig zu was gebracht. Er war in Kalifornien steinreich geworden. Und dort in New Orleans, auf dem Rückweg nach England, dort besuchte er auch den Sklavenmarkt. Hunderte Schwarzafrikaner wurden dort zum Kauf angeboten. Und der Engländer beobachtete so die Szenerie und sah, wie sich zwei Männer die ganze Zeit überboten. Und zwar wollten beide eine Sklavin kaufen. Es war eine gut aussehende junge Sklavin. Und der Engländer schaute sich das eine Weile an und irgendwann ging er hin. Und er bot einfach den doppelten Preis. Und alle waren schockiert, die beiden, die geboten haben, aber vor allem der Sklavenhändler. Der sagte, noch nie hat jemand so viel für eine Sklavin geboten. Ein Engländer ließ sich davon nicht beirren und bezahlte den Preis trotzdem. Alle standen da, allen stand der Mund offen, außer der Sklavin. Die ging hin zu dem Engländer und spuckte ihm ins Gesicht. Der Engländer wischte sich das aus dem Gesicht und nahm sie ganz unbeeindruckt mit in seine Unterkunft und füllte dort einige Dokumente aus. Es war eine Freilassungsurkunde. Und als er der Sklavin diese Freilassungsurkunde in die Hand drückte, spuckte sie ihm ein zweites Mal ins Gesicht. Der Engländer fragte jetzt ein bisschen irritiert, sag mal, weißt du nicht, was ich hier gerade gemacht habe? Verstehst du mich nicht? Du bist frei. Und in dem Moment warf sich die Frau zu seinen Füßen nieder und sagte, stimmt es, dass sie mehr für mich bezahlt haben, als jemals irgendjemand für eine Sklavin? Nur, um mich dann freizulassen? Der Engländer sagte, ja, das stimmt. Und dann fing sie an zu weinen und schluchzte, Herr, ich habe nur eine Bitte. Darf ich für immer Ihre Sklavin sein? Wisst ihr, es gibt nichts Besseres, als Sklave des großen Königs zu sein, der alles für uns gegeben hat. In unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, wo Freiheit bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will, geht das in unserem Kopf nicht so richtig zusammen. Aber die Bibel sagt, es passt zusammen. Denn es gibt eben nichts Besseres, als dem zu dienen, der alles für dich gegeben hat. Es gibt nichts Besseres, als Sklave dessen zu sein, der dich freigekauft hat. Ganz am Anfang der Reformationszeit schrieb Martin Luther ein kleines Buch mit dem Titel Von der Freiheit eines Christenmenschen. Und er beginnt dieses Buch mit dieser Spannung in unserer Identität zwischen Freiheit und Sklaverei. Die ersten beiden Sätze lauten, ich zitiere, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Zitat Ende. Du bist ein freier Sklave, sagt Petrus dir in Vers 16. Das ist deine Identität, an die er dich erinnert. Und mit dieser Identität jetzt im Kopf und im Herzen sollst du dich jetzt der Regierung unterordnen. Aber wie sieht das konkret aus? Und damit beschäftigen wir uns jetzt im zweiten Punkt. Zweitens, ordnet euch der Regierung unter, grundsätzlich und doch mit Grenzen. Vers 13, wir springen also jetzt an den Anfang unseres Abschnitts und kommen zu dem Auftrag. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten. Was wir lesen, gilt zuerst einmal grundsätzlich. Wenn die Regierung uns etwas gebietet, dann haben wir uns daran zu halten. Und wir müssen auch nicht unbedingt verstehen, warum sie uns das gebietet. Ja, du fährst auf der Autobahn. Es ist 2 Uhr in der Nacht. Außer dir ist kein Mensch auf der Autobahn. Und dann kommt da dieses Schild. 8-0. Zweistellig. Dann fährst du 80. So einfach ist das. Gott sagt dir durch die Regierung, durch dieses Schild, dass du da 80 fährst. Ich muss ganz ehrlich zugeben, selten hat mich ein Beispiel aus der Predigt selbst so überführt. Die menschlichen Regierungen gibt es nicht schon immer. Gott hat sie nach der Sintflut eingesetzt, um das Zusammenleben sündiger Menschen in dieser gefallenen Welt zu ordnen. Und weil die Regierung in Gottes Auftrag ordnet, sollst du dich unterordnen. So einfach ist das. Vielleicht sagst du dir jetzt, naja, als Petrus das geschrieben hat, war der Staat ja vermutlich sehr nett. Sonst hätte er das ja nicht so geschrieben, oder? Antwort lautet, nee. Zur Zeit, als Petrus das schrieb, saß in Rom Kaiser Nero auf dem Thron. Heute würden wir ihm eine schwere psychische Störung und krankhaften Narzissmus diagnostizieren. Eine ganze Reihe seiner Politiker und Berater zwang er zum Selbstmord. Seine Mutter ließ er ermorden. Ich könnte diese Reihe weiter fortsetzen, aber dann wären wir morgen noch hier. Diese Predigt hätte vermutlich eine Altersbeschränkung. Petrus wusste das. Und er sagt zu dir in Gottes Auftrag heute Morgen, ordne dich unter, auch wenn der Kaiser Nero heißt. Und zwar nicht nur denen da ganz oben, sondern auch dem verlängerten Arm. Ja, dem Ordnungspolizisten zum Beispiel, der dir vielleicht mit hämischem Grinsen gerade den Strafzettel hinter die Windschutzscheibe klemmt, obwohl du doch nur 3 Minuten da gehalten hast, um schnell was aus der Behörde zu holen. Oder der Mitarbeiterin im Bürgerbüro, ja, wo du deinen neuen Personalausweis abholst und die dich mit ihrem völlig entspannten Arbeitstempo innerlich komplett auf die Palme bringt. Ordne dich respektvoll unter. Gott will, dass du das tust, erstmal grundsätzlich. Unabhängig davon, ob die Regierung gerade ihr freundliches oder ihr hässliches Gesicht zeigt. Denn Gott hat die Regierung eingesetzt, Das haben wir in Römer 13 gelesen, wo dieses Thema eben ausführlicher behandelt wird. Wenn du dem Staat gehorchst, gehorchst du Gott. Gehorchst du dem Staat nicht, bist du ungehorsam gegenüber Gott. Das sollen wir als Christen tun. Aber das können wir als Christen auch. Denn dieses Leben ist für uns nicht mehr alles. Wir sind unter anderem ja davon befreit, wieder freie Sklaven, wir sind davon befreit, aus diesem Leben alles herausholen zu müssen. Wir sind ja Fremdlinge, wir sind hier nur auf der Durchreise. Unser wahres Leben, das kommt erst noch. Ich weiß nicht, ob es im neuen Himmel und auf der neuen Erde Autobahnen geben wird. Aber wenn es da Autobahnen gibt, dann gibt es auf jeden Fall entweder kein Tempolimit mehr oder es stört dich nicht mehr, dass es eins gibt. Du sollst dich also grundsätzlich der Regierung unterordnen. Aber ich verrate euch auch in Corona-Zeiten kein Geheimnis. Die Frage stellt sich ja für jeden, wie weit gilt das? Oder anders gefragt, gibt es dafür Grenzen? Und wenn ja, wo liegen die? Und die kurze Antwort auf diese Frage lautet, ja, es gibt Grenzen. Und wir können grob sagen, es gibt zwei Grenzen. Die erste Grenze für unsere Unterordnung, die ist recht einfach zu verstehen. Die zweite Grenze ist schwieriger zu verstehen. Und wir fangen mit der ersten und der einfacheren an. Die erste und einfache Grenze geht so. Sobald die Regierung etwas von dir verlangt, was Gott verbietet, oder dir die Regierung etwas verbietet, was Gott gebietet, musst du Gott mehr gehorchen als den Menschen. Fertig. Zweimal in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte verlangt der Hohe Rat von den Aposteln, nicht mehr von Jesus zu predigen. Zweimal sagen die Apostel dem Hohen Rat, bei allem Respekt, nein. Denn man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wisst ihr, wer jeweils der Wortführer der Apostel war? Petrus. Derselbe Petrus, der uns hier in unserem Predigtabschnitt schreibt, ordnet euch der Regierung unter. Petrus ist also zweifach radikal. Er sagt, ordne dich der Regierung grundsätzlich unter hier in unserem Abschnitt. Und in einem anderen Beispiel sagt er, bei Gottes Geboten ist auf jeden Fall eine Grenze erreicht. Ist die Grenze erreicht. Vor zwei Wochen gab es hier eine Predigt über die drei Männer im Feuerofen, die Freunde Daniels. Sie hatten den Befehl bekommen, fallt vor diesem goldenen Standbild nieder. Und sie wussten, das geht gegen das erste Gebot und gegen das zweite Gebot. Und so waren die Freunde Daniels bereit, eher in den Feuerofen zu gehen, als der Regierung zu gehorchen. Sie waren auf die Grenze gestoßen. Und jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere von euch die Frage, warum gibt es diese Grenze, wenn doch die Regierung von Gott eingesetzt ist? Die Bibel macht einerseits deutlich, dass die Regierung von Gott eingesetzt ist, andererseits aber auch vom Teufel dazu benutzt wird, gegen Gott zu kämpfen. Der Staat hat sozusagen zwei Gesichter, ein göttliches und ein teuflisches. Mit seinem göttlichen Gesicht lenkt er das Zusammenleben der Menschen. Mit seinem teuflischen Gesicht unterdrückt er Menschen und häufig gerade Christen. Wie gesagt, die erste Grenze ist recht einfach zu verstehen. Der Gehorsam gegen den Staat hört da auf, wo Gottes Gebote übertreten werden sollen, wo der Staat eindeutig sein teuflisches Gesicht zeigt. Aber es gibt noch eine zweite Grenze. Und die ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Diese Grenze hat damit zu tun, dass Gott den Staat eingesetzt hat, um das Zusammenleben der Menschen zu ordnen. Gott hat dem Staat also große Macht gegeben. Aber er hat dieser Macht auch Grenzen gesetzt. Wir sehen das in unserem Abschnitt in Vers 14 in der zweiten Hälfte. Da bekommt der Staat nämlich eine Arbeitsbeschreibung von Petrus. Der Staat ist da, Vers 14, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Und jetzt stellt sich die Frage, warum gibt Petrus hier dem Staat eine Arbeitsbeschreibung? Ganz einfach, weil es die Aufgabe des Staates ist, die zu bestrafen, die Böses tun, und die zu belohnen, die Gutes tun. Aber da steckt eben auch drin, alles andere ist nicht die Aufgabe des Staates. Für alle anderen Dinge hat Gott dem Staat keinen Auftrag gegeben. Was ist zum Beispiel das Kernkennzeichen der großen Diktaturen des 20. und unseres 21. Jahrhunderts? Ja, Nazi-Deutschland, Sowjetunion, DDR, heute China, um nur einige zu nennen. In all diesen Staaten hat der Staat gesagt, ich habe die Autorität über alle Bereiche deines Lebens. Auch über die Gemeinde, über die Familie, über dein Denken. Ich habe die Autorität über alle Bereiche deines Lebens. Aber diese Macht hat der Staat von Gott nicht bekommen. Der Staat soll das äußere Zusammenleben von uns Menschen ordnen, mehr nicht. Das bedeutet Gerichte, Gefängnisse, Polizei, Militär. Alles sind Bereiche, für die der Staat von Gott die Zuständigkeit bekommen hat. Familien, Gottesdienste, übrigens auch die Bildung, sind Bereiche, über die Gott dem Staat keine Autorität gegeben hat. Für diese Bereiche hat Gott andere Leiter eingesetzt. In der Familie sind das die Eltern und ganz besonders der Vater. In der Gemeinde sind das die Ältesten. Und das bedeutet auch, dass der Staat sich aus diesen Bereichen weitgehend herauszuhalten hat. Weitgehend deswegen, weil er natürlich eingreifen muss, wenn zum Beispiel in einer Familie tatsächlich ein Verbrechen passiert. Aber was wir zum Beispiel hier in der Gemeinde lehren, ob wir uns versammeln, wie wir uns versammeln, das ist nicht Sache des Staates, sondern Sache der Ältesten. Anderes Beispiel, was es heute in euren Familien zum Mittagessen gibt, das ist nicht Sache des Staates. Das ist übrigens auch nicht Sache von uns Ältesten, geht uns nichts an. Das ist eure Sache. Gott hat verschiedene Bereiche geschaffen, zum Beispiel den Staat, die Familie und die Gemeinde. Und der Staat überschreitet da seine Grenze, wo er in andere Bereiche hineinregiert. Und ihr merkt, es ist die zweite, aber durchaus schwieriger zu verstehende Grenze. Ein Beispiel dafür. Am 18. Juli 1939 wurde der reformierte Pfarrer Paul Schneider durch eine Überdosis eines Herzmedikaments im Konzentrationslager Buchenwald hingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1939 war er schon schwer gezeichnet durch 2 Jahre Folterung. Und die meisten Folterungen musste er ertragen, weil er nicht aufhörte, den anderen Insassen im Lager Jesus zu predigen. Selbst dann, als sie ihm einmal die Schultern aus den Gelenken gerissen hatten. Aber wieso kam Paul Schneider als Pfarrer überhaupt ins Konzentrationslager? Er war immer wieder in seinem Leben mit den Nationalsozialisten aneinander geraten. Und das erste Mal, dass das passierte, war ganz am Anfang ihrer Herrschaft, im Jahr 1933. Paul Schneider war damals Pfarrer in 2 Dörfern nicht weit von hier, in Hochelheim und Dornholzhausen. Es hatte gerade Wahlen gegeben. Hitler selbst war schon Reichskanzler, aber selbst diese Wahlen im März 1933 waren noch halbwegs demokratisch abgelaufen. Ja, aber durch großen Druck und Inhaftierungen gelang es dann den Nazis, eine Mehrheit im Parlament zu haben, obwohl sie eigentlich von den Stimmen her keine Mehrheit hatten. Und dann trat der Reichstag das erste Mal zusammen in Berlin. Und der damalige Reichstagspräsident Hermann Göring ordnete an, dass im ganzen Land die Kirchenglocken läuten müssen. Und diese Nachricht kam auch in Hochelheim und Dornholzhausen an. Und Paul Schneider war sich zu diesem Zeitpunkt noch so gar nicht so ganz sicher, was er von den Nazis halten sollte. Ja, die Wirtschaftskrise, die machte den Leuten das Leben schwer und die Nazis versprachen Verbesserung. Und er dachte sich, naja, vielleicht kommt ja diese Verbesserung. Aber dann kommt diese Durchsage mit den Kirchenglocken. Und für Paul Schneider war ein Punkt erreicht, wo er sagte, stopp, da machen wir nicht mit. Jetzt könnte man doch fragen, Moment, was ist denn so schlimm daran, bei einer Parlamentseröffnung die Kirchenglocken läuten zu lassen? Frau Schneider sagte, darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass es nicht Sache des Staates, sondern Sache der Kirche ist, wann die Glocken läuten und wann sie nicht läuten. Anders formuliert, ich wehre mich dagegen, dass der Staat auf die Kirche übergreift. Denn dazu hat Gott dem Staat keine Autorität gegeben. Und Schneider befürchtete zu Recht, Es gibt erstmal diesen scheinbar harmlosen Auftrag, aber die Kirchen machen mit und irgendwann wird der Staat die Kirchen vollkommen für sich vereinnahmen. An diesem Tag läuteten die Kirchenglocken dann doch, weil die Ältesten ihren Pastor überstimmten. Und ein Jahr später sagten sie zu Paul Schneider: Du such dir lieber eine andere Gemeinde, das wird uns hier alles zu heikel. Es war nicht Paul Schneiders letzter Zusammenstoß mit den Nazis und wie gesagt, 6 Jahre später kostete ihn das Leben. Aber bei all seinen Konflikten ist das Interessante, meistens war es nicht nach dem Motto, dass er sich hinstellte und sagte, Gott sagt das und die Nazis sagen das. Sondern meistens war es viel subtiler. Meistens haben die Nazis einfach versucht, in die Kirche reinzuregieren, in der Paul Schneider als Hirte von Gott eingesetzt war. Und dazu sagte er, nein, überschreitet hier eine Grenze. Ja, es gibt 2 Grenzen der Unterordnung gegenüber dem Staat. Das erste ist Gottes Gebote. Und das zweite ist, wenn der Staat seinen Herrschaftsbereich verlässt. Aber auch das ist wichtig. Diese beiden Gebote grenzen das ursprüngliche Gebot ein, aber sie heben es nicht auf. Das grundsätzliche Gebot lautet, ordne dich dem Staat unter. Und da stellt sich für uns die letzte große Frage, warum sollen wir uns eigentlich überhaupt dem Staat unterordnen? Und auch auf diese Frage gibt Petrus eine zweigeteilte Antwort. Und er sagt, einerseits wegen Menschen, andererseits wegen Jesus. Und das ist mein dritter Punkt, ordnet euch der Regierung unter, wegen Menschen und doch wegen Jesus. In den Versen 13 und 14 hatte Petrus gesagt, wir sollen uns unterordnen. Und in Vers 15 erklärt er uns jetzt den Grund. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Der Grund, warum du dich unterordnen sollst, ist nicht, weil die Regierung so unglaublich nett und kompetent ist. Ja, würdest du gerade in Berlin wohnen, sollst du dich dort einer Regierung unterordnen, die es nicht hinbekommt, bei einer Wahl genügend Stimmzettel für alle Wahlberechtigten zur Verfügung zu stellen. Und Petrus bezeichnet hier die Mitglieder der Regierung in Vers 15 auch knallhart als unwissende und unverständige Menschen. Aber warum sollen wir uns dann unterordnen? Die Antwort liegt in dem, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Denn Menschen ziehen aus deinem Verhalten Rückschlüsse auf andere Menschen, mit denen du zu tun hast. In anderen Worten, ordne dich deswegen unter, damit Menschen ein gutes Bild von uns Christen haben. Unmittelbar vor unserem Abschnitt in Vers 12 haben wir gesehen, dass Menschen dann sogar manchmal Christen werden, wenn sie sehen, wie wir vorbildlich leben und gerade wie wir uns vorbildlich unterordnen. Vers 12. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Aber dass Menschen dann Christen werden, das passiert nicht immer. Aber selbst wenn das nicht passiert, ist unser Zeugnis als Christen nicht vergeblich. Denn wenn wir dann vorbildlich leben, bringen wir die Menschen zum Schweigen. Luther übersetzt hier, wir stopfen ihnen das Maul. Wie genau tun wir das? Indem wir uns vorbildlich unterordnen. Damit Menschen und eben gerade hochgestellte Menschen, die etwas gegen Jesus haben, nichts gegen uns Christen oder gegen Jesus in der Hand haben. Damit sie eben nicht hingehen, wie ich manchmal bei meinen Schülern, und sich denken, ui, also wenn der so aufmüpfig ist, wie werden dann wohl seine Eltern oder in dem Fall seine Mitchristen sein? Wie wird sein Gott sein? Gehen wir als Beispiel nach Neustadt. Ich habe mir Neustadt ausgedacht. Und der Bürgermeister von Neustadt, der mag keine Christen. In Neustadt gibt es eine Freikirche und der Pastor der Freikirche ist leider ein ziemlich schwieriger Mensch. Ständig beschwert er sich beim Rathaus, er grüßt nicht auf der Straße, liegt im Dauerstreit mit seinen Nachbarn und aus Prinzip ignoriert er Anordnungen des Bürgermeisters. Was denkt sich der Bürgermeister wohl angesichts dieses Verhaltens? Der denkt sich, boah ey, diese Christen, die gehen mir dermaßen auf den Senkel. Was für Leute. 10 Kilometer von Neustadt entfernt liegt Altstadt. Und auch in Altstadt gibt es einen Bürgermeister, der keine Christen mag. Und auch in Altstadt gibt es eine Freikirche. Aber der Pastor in Altstadt, der ist anders. Er ist freundlich zu den Nachbarn, ermutigt den Bürgermeister, wenn er ihn trifft. Er hält sich an die örtlichen Bestimmungen und er wird als Mensch von jedem im Dorf geschätzt. Und wisst ihr, der Bürgermeister ist weit davon entfernt, Christ zu werden. Aber ihr könnt euch vorstellen, was in ihm mit der Zeit vorgeht. Auf jeden Fall taugt der Pastor nicht als jemand, um etwas gegen die Christen in der Hand zu haben. Ja, so gerne würde der Bürgermeister manchmal gegen diese komischen Christen wettern, aber zumindest der Pastor gibt ihm keinen einzigen Grund. Und wie wir gesehen haben, natürlich hat der Gehorsam des Pastors irgendwo seine Grenzen. Aber grundsätzlich ordnet sich der Pastor unter. Und dadurch bringt er jetzt den Bürgermeister zum Schweigen. Der Auftrag lautet, bringe Menschen durch deine Unterordnung zum Schweigen. Das ist Gottes Antwort auf die Frage nach dem Warum. Und doch nochmal die Frage, wie weit geht das? Ja, es gibt Dinge, da müssen wir uns unterordnen. Stichwort Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann gibt es Dinge, da dürfen wir dem Staat nicht gehorchen. Stichwort, der Staat greift in die Gemeinde ein oder in die Familie oder sowas. Aber die Frage ist, wie ist das in so Zweifelsfragen? Ja, zum Beispiel, der Staat verlässt seinen Bereich, aber verlangt jetzt nichts wirklich Schlimmes, nichts wirklich etwas, was Gottes Geboten widerspricht. Es ist so ein Zweifelsfall, eigentlich handelt der Staat nicht richtig, aber irgendwie ist es jetzt auch nichts, wo ich mein Christsein irgendwie mit gefährde oder ähnliches. Was soll ich dann tun? Und natürlich ist es nicht möglich, in der Predigt eine allgemeingültige Antwort zu geben. Jeder Fall ist anders und deswegen brauchen wir für jeden Fall Weisheit. Wir brauchen dann auch den Rat unserer Geschwister, sollten darüber ins Gespräch kommen. Es ist im Einzelfall nicht einfach. Aber ich möchte dich doch ermutigen, einmal über eine Sache nachzudenken. Wenn du kein Gebot oder Prinzip Gottes übertrittst, ist es dann im Licht dieses Abschnitts nicht besser, sich unterzuordnen und die eigene Freiheit aufzugeben? Gerade um das höhere Ziel zu erreichen, nämlich dass Menschen in ihrem Lästern über Jesus und über die Gemeinde zum Schweigen gebracht werden? Dass du dich also als freier Mensch selbst zum Sklaven machst? Im letzten Vers fasst Petrus das alles nochmal zusammen, mit 4 kurzen Befehlen. Ja, Vers 17, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Vermutlich müssen wir hier in Vers 17 nach dem ersten Befehl einen Doppelpunkt setzen. Also, erweist jedermann Achtung ist der allgemeine Befehl, Doppelpunkt. Und die 3 weiteren Befehle sagen uns, was das für verschiedene Personen bedeutet. Die Bruderschaft, also die Gemeinde, sollen wir lieben. Gott sollen wir fürchten und den König sollen wir ehren. Fällt euch bei diesen Versen was auf? Lieben und fürchten sind deutlich stärkere Wörter als ehren oder manche übersetzen auch Achtung haben. Bei allem, wo es heute um den Staat ging und so, wir haben als Christen Prioritäten. Als erstes kommen Gott und seine Kinder, seine Gemeinde, erst dann alle anderen Menschen und die Regierenden. Ja, auch die anderen Menschen, auch die Regierenden sollen wir achten und schätzen. Und vielleicht müssen wir uns daran immer mal wieder erinnern, wenn wir Nachrichten schauen oder lesen und innerlich nur noch den Kopf schütteln könnten. Aber wisst ihr, diese Unterordnung ist eben deswegen möglich, weil wir ein anderes Zuhause haben. Eine andere, eine lebendige Hoffnung, die über diesen Staat hinausgeht. Ein Gott, der uns seine Kinder nennt, den wir als Vater fürchten dürfen, bei dem wir eines Tages wirklich zu Hause sein dürfen. Und weil wir eine Gemeinschaft, eine Bruderschaft, eine Gruppe von Menschen haben, die bis dahin ein Vorgeschmack auf dieses Zuhause ist. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Antwort auf die Frage nach dem Warum, die lautet ja, ordne dich unter, damit Menschen zum Schweigen gebracht werden. Aber was bringt es Gott, wenn wir andere Menschen zum Schweigen bringen? Weißt du, es geht im Kern gar nicht um die Menschen, denen wir den Mund stopfen. Es geht im Kern um Jesus. Und deswegen habe ich den dritten Punkt auch genannt, wegen Menschen und doch wegen Jesus. Und die Frage ist, woher weiß ich das? Schaut nochmal in Vers 13, den ersten Vers. Da habe ich bisher einen kleinen Ausdruck übersprungen. Da heißt es, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter und jetzt um des Herrn willen. Anders formuliert, ordne dich unter wegen Jesus. Weißt du, es geht nicht in erster Linie um die Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft. Es geht auch nicht in erster Linie um dich, deine Rechte, vielleicht deine Freiheiten. Es geht in erster Linie darum, dass dein Leben Jesus groß macht. Weißt du, kein Mensch kann Jesus heute sehen. Keiner. Und alles, was Nichtchristen häufig von Jesus sehen, das bist du. Wie lebst du? Wie verhältst du dich? Wie ordnest du dich unter? Was ist das ultimative Ziel, wozu du dich jeder menschlichen Ordnung unterordnen sollst? Die Antwort lautet, damit Jesus groß gemacht wird in dieser Welt. Damit Jesus strahlt in dieser Welt. Damit Menschen von der Schönheit Jesu erfasst werden. Und dann mit dir Gott loben, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, oder zumindest nichts mehr gegen Jesus sagen können, wie wir heute gesehen haben, weil sie dein Leben gesehen haben. Amen.